Du hast bei uns nicht nur die Möglichkeit, eine Predigt zu hören und zu sehen, sondern gleichzeitig auch die Bibel besser zu verstehen. Das ist Teil unserer DNA, dass wir die Bibel lehren, so wie sie ist, Vers für Vers durch die Bibel. Und ich finde das echt ein gewaltiges Vorrecht, eine Möglichkeit auch für dich, der du kein Theologe bist, ja, einfach sich da rein zu begeben, dir eine Predigt anzuschauen oder anzuhören und wie jetzt zum Beispiel mit dem Römerbrief gemeinsam eine Reise durch den ganzen Römerbrief zu machen. Dahingehend, wir haben alle unsere Predigten online gestellt, wir haben sie auf unserer Homepage, auf YouTube, Podcast und so weiter. Und da möchte ich dich echt auch jetzt einladen und ermutigen, schon nachzuhören, ab Römer 1 durch den ganzen Römerbrief durchzuhören und zu sehen. Und heute gehen wir dann ins Kapitel 3. Wir werden uns also die nächsten halben Stunde das komplette Kapitel 3 im Römer anschauen. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass wir als Christen nicht besser und auch nicht gerechter sind wie andere Menschen. Und dass wir auch durch das Einhalten von Gottes Gebote bei Gott nicht punkten können. Was passt da besser, wenn ich jetzt die Bibel in die Kamera halte? An was denkst du da? Ja, genau, das ging durch die ganze Presse, als Donald Trump vor dieser Kirche steht, im Angesicht von Straßenterror, Rassenproblemen und Kritik und die Bibel hochhält nach dem Motto, this is a good book. Ja, und das löst etwas aus, was irgendwie komisch wirkt. Nämlich, was löst es aus? Ich bin besser oder wir sind besser. Und wie gesagt, das macht die Probleme, die zum Beispiel Amerika hat in ihrer Politik, nicht einfacher, nicht besser. Das macht uns aber auch nicht besser, wenn wir darüber kritisieren. Und das ist ja oft sowas, ja. Wir kritisieren und damit stellen wir uns besser hin als andere. Und ich möchte mit euch jetzt genau das nochmal beginnen und schlag doch mal auf Römer Kapitel 3. Und letzte Woche lautete die Predigt, sind wir besser? Und genau da setzen wir nochmal an, damit wir diesen Gedanken nochmal aufnehmen. Und ich beginne mit euch jetzt ab Vers 9 zu lesen. Und da gibt es nämlich so ein paar Dinge, die uns aufzeigen, dass wir nicht besser sind. Das beginnt im Vers 9 mit folgendem Satz. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin, also man könnte auch sagen, wir haben ja letzte Woche gesehen, dass wir alle, sowohl Juden als auch Griechen, also mit Griechen sind alle Nicht-Juden gemeint, beschuldigt, dass wir alle unter der Sünde sind. Und wenn ihr steht, wir sind unter der Sünde, dann muss man sich das wirklich wie so eine dicke Platte vorstellen. Ja, so dann, die liegt einfach da drauf. Und irgendwie kommt man da nicht raus. Und dann heißt es im Vers 10, wie geschrieben steht. Und jetzt fängt Paulus anhand von verschiedenen Bibelstellen an zu zitieren, was das Alte Testament sagt. Man könnte jetzt sagen, okay, das Alte Testament spricht in erster Linie Juden an, meinetwegen die fünf Bücher Mose, ja, die Tora. Aber Paulus, und das ist jetzt auch interessant, Paulus sagt, das betrifft nicht nur Juden, das betrifft Juden und uns alle. Und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dass wir uns bei der Auslegung dieser Verse halt eben unser eigenes Leben anschauen, nämlich das Leben von uns als Christen, wie geschrieben steht. Und dann beginnt er zu zitieren. Ich werde das jetzt nicht alles aufzeigen, wo das steht. Das sind einmal die Psalmen, dann aus dem Jesaja verschiedene Verse. Da heißt es dann im Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und ich möchte jetzt die nächsten Sätze, die auch wieder ziemlich krass sind, einfach anwenden auf uns, um einfach aufzuzeigen, wo wir stehen. Und das soll uns einfach ein Stück weit auch demütiger machen und verständnisvoller auch im Umgang miteinander. Und wisst ihr was, wenn ich diese Sätze jetzt vorlese, das schafft auch für uns, besonders auch für uns in der Chapel als Geschwister, die wir miteinander zu tun haben, eine Art Kultur der Wertschätzung. Lasst uns diese Sätze mal hier anschauen. Vers 11. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und jetzt sagst du, okay, das trifft zwar für die Welt zu, aber wir fragen doch nach Gott. Ich gucke mir gerade eine Predigt an. Ich gehe bald wieder in den Gottesdienst. Aber hier heißt es, im Grunde genommen steht hier, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Das ist gemeint im Sinne von suchen, kontinuierlich suchen, immer suchen. Und da müssen wir uns als Christen auch nicht besser hinstellen als andere, denn auch wir suchen nicht immer Gott, oder? Bist du ständig daran, immer nach Gottes Willen zu suchen, oder tust du nicht auch von Natur aus oft Dinge, die halt eben nicht so göttlich sind? Also hier wieder, es ist keiner, der immer dran ist und Gott sucht. Und das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, wenn wir jetzt zum Beispiel auch in der Gemeinde miteinander zu tun haben, dann reden wir schnell auch, stehen schnell auch in der Gefahr, über die anderen zu reden, dass sie nicht so geistlich sind, dass sie ihren Job nicht so gut machen. Ich rede dann vielleicht auch mal vom doofen Hauskreis oder die Leiterin, die den Job nicht richtig macht, oder der Pastor oder sonst was. Hey, die gute Nachricht in dem Ganzen drin ist, keiner von uns ist vollkommen. Welcome in the family. Ja, und das ist das, was Paulus versucht hier aufzuzeigen. Also nochmal diese Punkte, wir lesen mal weiter, dann heißt es im Vers 12, sie sind alle abgewichen und taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Was Paulus hiermit meint, oder das alttestamentliche Zitat hier, was es meint, heißt nicht, du taugst nichts oder wir taugen nichts. Nein, es soll einfach heißen, wir taugen nicht immer als Maßstab. Ich habe eine Wasserwaage zu Hause, die ist super gut. Ja, da kann ich schön alles ausmessen und trotzdem habe ich die letzte Woche weggeschmissen, weil die Wasserwaage nichts taugt. Wisst ihr warum? Weil in einer Wasserwaage sind ja zwei Augen drin. Das eine ist für die Waagrechte, das andere für die Senkrechte. Und das mit der Senkrechten haut nicht mehr hin. Ich wollte dann ein Regal an der Wand machen und dann wurde das schief. Versteht ihr? Weil irgendwo haben wir alle Makel. Und auch hier wieder, das soll uns einfach auch ein Stück weit gegenüber anderen. Und jetzt spreche ich bewusst mal auch für uns, die wir zusammenstehen, zusammengehören, toleranter machen, offener machen, flexibler. Und vielleicht auch mal öfters zu sagen, es tut mir leid. Und vielleicht ist das auch ein guter Maßstab. Überleg mal, wie oft hast du in der vergangenen Woche jemand anderen, der dir nahesteht, gesagt, es tut mir leid. Und wenn dir diese Worte nie über den Mund gehen, dann würde ich sagen, da stimmt irgendwas nicht, weil irgendwo an einem Punkt sind wir halt auch nicht tadellos. Keiner ist tadellos. Irgendwo hauen wir daneben. Und das möchten diese Verse halt hier zum Ausdruck bringen. Es geht sogar noch weiter. In Vers 13 und 14 heißt es, ihre Kehle ist ein offenes Grab, ihre Zunge, mit ihrer Zunge betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Nun, jetzt könntest du sagen, oh, das sind doch nicht wir, das sind doch jetzt wirklich die ganz Bösen. Interessant ist, dass Paulus hier die ganzen Sprechorgane benutzt, beginnend mit der Kehle, über die Zunge, über die Lippen, zu dem Mund. Ja? Und auch hier wieder, es soll zum Ausdruck bringen, ja, wir reden gute Dinge. Wir beten Gott an, wir segnen andere, aber auch nicht immer. Manchmal dienten unsere Sprechorgane, Kehle, Zunge, Lippe, Mund dazu, wirklich auch um andere zu verfluchen. Und wenn es nur eine negative Bemerkung ist. Auch hier wieder, da ist es so wichtig, was machen wir, wie kommunizieren wir, wie begegnen wir uns? Fragen wir nach, wie komme ich rüber? Denn entscheidend ist ja nicht das, was ich sage, sondern entscheidend ist es, wie es ankommt bei dem anderen. Auch hier wieder Stichwort Kultur der Wertschätzung. Dass wir mal schauen, und es ist doch Fakt, wir sagen Dinge und sie kommen negativ an bei dem anderen. Und deshalb ist es wichtig, hier einander zu begegnen, in dem Bewusstsein, dass wir nicht vollkommen sind. Dann heißt es weiter in Vers 15, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Hier geht es um negative Handlungen. Wohin bewege ich mich? Was tue ich? Warum tue ich es? Könnte ich jemand anders schaden durch meine Tat? Oder habe ich schon mal jemand geschadet? Definitiv ja. Auch hier wieder, es macht mich demütig im Umgang miteinander, im Wertschätzen dem anderen gegenüber, auch Verständnis zu haben, wenn der andere daneben haut, wenn der andere mich beleidigt, da mal ruhig zu werden. Woher kommt das? Warum sagt er das? Leute, ich predige euch jetzt, aber ich bin selbst Teil des Ganzen. Ja, ich merke, dass der geht mir genauso. Und da müssen wir immer wieder in uns gehen. Vers 16, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Natürlich ist das jetzt ein bisschen krass. Wir denken natürlich gerade bei der Verwüstung und Elend an das, was gerade in Amerika läuft, wenn da irgendwelche Geschäfte geplündert und verwüstet werden, was ja auch irgendwoher kommt. Aber auch hier, wie gehe ich damit um? Wie schnell blase ich als Christ ins falsche Horn? Wie schnell rege ich mich auf und tue etwas und sage etwas und mache etwas oder like etwas oder poste etwas, mit dem ich nichts Gutes tue, sondern was das Negatives als Auswirkung hat. Vers 17, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Vers 18, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und das muss ich mir auch eingestehen. Weißt du, sobald ich etwas tue, aus dem Trott heraus, nicht aus Leidenschaft für Jesus heraus, auch als Pastor. Sobald ich etwas tue, aus dem Trott heraus, tue ich es eben nicht aus Gottesfurcht heraus, aus der Liebe zu Gott heraus, sondern dann ist das etwas Religiöses im christlichen Bereich. Alles, was ich aus dem Trott heraus tue, das wird zur Religion. Und dann muss ich mir eingestehen, es ist eben keine Gottesfurcht, sondern es ist alles andere. Macht mich wieder demütig. Und auch hier wieder, dass wir einander da auch drauf ansprechen und schauen. Vers 19, wir wissen aber, und das ist jetzt die Zusammenfassung des Ganzen, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Alles das, was wir eben gehört haben, sagt es uns, die wir, unter dem Gesetz soll jetzt heißen, die wir hier nach der Bibel leben. Auch das wieder. Letzte Woche haben wir es ausführlich uns angeschaut und es sagt uns damit, heißt es, damit jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig werde. Damit haben wir letztes Mal geendet. Luther schreibt, in der alten Luther heißt es, damit ihnen das Maul gestopft wird. Ja, einfach zu sagen, keep cool, erstmal runterfallen. Wir alle, das war die Message, sitzen im gleichen Boot. Alle Menschen. Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich hoffe, den Level haben wir jetzt hier, ja? Und es betrifft alle. Das betrifft jetzt Christen, das betrifft alle, ja? Und es betrifft dich, wenn du mit dem Glauben nichts am Hut hast. Vor Gott ist keiner gerecht. Der Theologe Jeremy Morris fasst das ganz ernüchternd zusammen. Er sagt Folgendes. Die Hure, der Lügner, der Mörder haben es nicht, aber du hast es auch nicht. Vielleicht stehen sie im übertragenen Sinne unter Tage in einer Kohlenmine, während du auf dem Kamm einer Alp stehst. Aber du kannst die Sterne genauso wenig berühren wie sie. Fand ich sehr eindrücklich. Ich muss sagen, ja, das stimmt. Gute Zusammenfassung von diesen Versen. Vielleicht auch frustrierend. Jetzt kommt aber das Aber. Und weißt du, wenn in der Bibel ein Aber steht, in den Briefen ein Aber steht, da musst du genau hingucken, am besten dick unterstreichen. Schau mal, jetzt heißt es hier in Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes oder außerhalb diesem ganzen Maßstab, den wir nicht erfüllen können, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird. Aus der logischen Folge von eben muss die Lösung außerhalb sein. Und es heißt, von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt. Und tatsächlich, das ganze Alte Testament, so fasste man das Alte Testament zusammen, das Gesetz, also 5 Bücher Mose und die Prophetenbücher. Und in dem ganzen Alten Testament, Jesus sagte, in der ganzen Schrift ist von ihm berichtet, angefangen bei Adam und Eva. Adam und Eva haben es auch versaut. Ganz am Anfang kannst du das lesen im Sündenfall. Und dann kommt Gott und gibt das erste Evangelium. In 1. Mose 3, Vers 15 steht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also da ist die Rede vom Teufel, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir, also der da kommt, der dem Spuk ein Ende machen wird. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und dann geht es weiter, dann geht es zu Abraham. Abraham ist ja der Stammvater der Juden, auch von uns Christen. Auch selbst Muslime schauen zurück auf Ibrahim, ja? Und Abraham, das schauen wir uns im nächsten Kapitel an. Der wurde nicht gerecht, weil er irgendwelche Gebote erfüllt hat. Die gab es damals noch gar nicht, die kamen erst mit Mose. Sondern Abraham glaubte Gott, heißt es. Und das rechnete Gott ihm an als Gerechtigkeit. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium sagt, er liebt dich trotz deiner Sündhaftigkeit. Er vergibt dir trotz deiner Uneinsichtigkeit. Und er ist dir gnädig trotz deiner Ungerechtigkeit. Und das findest du hier zusammengefasst im Vers 22, im zweiten Teil. Denn es ist kein Unterschied. 23, denn sie alle, wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne, also alle, ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und dann schauen wir nochmal 26 an, im zweiten Teil, da heißt es, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Gott ist gerecht, wir können nicht gerecht werden. Deswegen schafft er einen Weg und dieser Weg heißt Glaube. Rechtfertigung ist das Schlüsselwort des Römerbriefs. Ein Wort, was wir gar nicht mehr so richtig kennen. Wir kennen es aus der Gerichtssprache. Ja, das ist, wenn jemand freigesprochen wird, dann ist er gerechtfertigt. Vor einem gerechten Richter, und das ist Gott. Oder Erlösung, von der hier die Rede ist, ist ein alter Begriff aus der Sklavensprache, wenn ein Sklave abgelöst, erlöst, gekauft wurde, freigekauft wurde. Ja? Von der Sklaverei im übertragenen Sinne, von der Sünde, der Welt und dem Teufel. Und dann kommt noch die Versöhnung ins Spiel. Versöhnung ist ein Bild der Beziehung, dass jemand freigesetzt wird. Von der Trennung oder von Gott als Richter hin zu Gott als Vater. Also Rechtfertigung, Erlösung und Versöhnung, das ist durch Jesus gekommen. Und das kommt halt eben nicht dadurch, dass wir versuchen, irgendwie gerecht und heilig zu werden. Und wenn man das mal in Relation sieht zu unserem Wesen, das doch genauso bleibt wie das von allen Menschen, dann ist das erstaunlich. Und das beweist Gottes Treue. Schau mal diese Begriffe nochmal. Gott liebt uns trotzdem, ja. Er vergibt uns, er ist uns gnädig. Und er rechtfertigt uns, er erlöst uns, er versöhnt uns. Das sind alles starke Begriffe. Ganz simpel zusammengefasst in Jesus. Und das ist das Evangelium der Gnade. Das ist unser Römertext, unser Römerbrief. Deswegen sind wir hier schon bei einem mega wichtigen Schlüssel im Römer. Und ich wünsche mir einfach, dass du das für dich persönlich gewonnen hast und verstehst. Und weißt du, das beweist vor allen Dingen auch uns gegenüber seine Treue. Gott ist ein treuer Gott. Und einen Megabeweis in der Bibel hast du halt an den Juden. Ja, im Alten Testament geht es ja eigentlich nur um die Geschichte mit den Juden, mit dem Volk Israel. Diese Linie siehst du von ganz Anfang ab. Bei Abraham beginnt das und dann geht das durch die ganze Geschichte hindurch. Und jetzt ist ganz wichtig zu sehen, Gott ist nicht fertig mit den Juden. Ja, es gibt ja so eine sogenannte Ersatztheologie, auch die sehr weit verbreitet ist, wo es dann heißt, ja, okay, dann kam Jesus und die Juden haben ihn abgelehnt und damit ist Gott fertig mit den Juden und jetzt hat er seine Geschichte mit seiner Gemeinde. Das wäre tragisch. Warum? Dann würde das mit der Treue Gottes nicht stimmen. Ja? Wenn du Kinder hast, dann bleibst du deinen Kindern treu. Auch wenn die Kinder einen komischen Weg gehen, sie werden immer deine Kinder bleiben. Und so ist es das auch mit den Juden. Wir müssen das verstehen. Deswegen heißt es, und jetzt blättern wir mal zurück. Wir haben ja eben im Vers 9 angefangen. Und im Vers 1 heißt es, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Dann sagt Paulus bzw. Gott viel in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Aussprüche Gottes, Wort Gottes. Und ich heiße es, sie sind ihnen nicht, das ist nicht Vergangenheit, sondern sie sind ihnen aus anvertraut. Und wenn wir die Propheten lesen, dann heißt es sogar, es werden auch noch viele Dinge passieren. Gott hat nach wie vor die Juden auf seiner Agenda. Deswegen ist es auch immer interessant zu schauen, wie geht es denn da mit den Juden? Was passiert denn da? Und deswegen kann auch niemand die Juden vernichten, weil Gott hat einen Plan mit den Juden. Und deswegen ist mir das auch immer so ein wichtiges Thema, dass wir halt sehen, so wie Gott treu ist, auch wenn da Ungehorsam, auch wenn da Abfall, auch wenn da Dinge sind, die nicht in Ordnung ist, so genau ist Gott treu mit mir. In Vers 3 heißt es, wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf, das sei ferne. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn im Timotheus sagt Paulus, selbst wenn wir untreu werden, er bleibt treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Merke, tatsächlich haben Juden einen Vorzug, steht hier. Das sag ich jetzt nicht, das steht hier, in jeder Hinsicht. Natürlich bedeutet das jetzt nicht, und das ist jetzt noch ein wichtiger Exkurs, den Paulus hier ausführt. Das heißt jetzt, Treue heißt jetzt nicht, okay, er ist treu und jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Er ist treu und er bleibt treu. Vers 4 heißt es im zweiten Teil, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Das haben wir vorhin gesehen. Gott ist gerecht, wir sind nicht gerecht. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Also Gott geht immer siegreich hervor. Er bleibt immer gerecht und wir bleiben immer schuldig. Das ist eine Sache, das hat jetzt erstmal mit Treue nichts zu tun, sondern das hat was mit seiner Gerechtigkeit zu tun. Und hier, dieser Vers, damit du Recht behältst, ist ein Zitat aus dem Psalm 51. Das ist ganz wichtig. Diesen Psalm hat David geschrieben, nachdem er eine Affäre hatte mit einer verheirateten Frau. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Der große Mann Gottes, David. Und dann schreibt er dieses Gebet, diesen Psalm. Da heißt es original, Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest. Ja? Also einfach zu sagen, David war sich dessen bewusst, aber versteht ihr, für David war das keine, ich sag's jetzt mal, billige Gnade, aber er wusste um die Vergebung. Er kannte Jesus noch nicht, er wusste nicht, wie Gott das mal fertig bringt, aber genauso wie wir am Anfang gesagt haben, wow, hey, versagt. Dessen war sich David auch bewusst, ja, und dann kommt er zu Gott. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir die Treue erleben. Die Treue erleben wir dadurch, dass wir immer wieder zurück zu ihm kommen. Wie sagt David, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Ansonsten, wenn ich das einfach nur so mitnehme, dann ist es, ich sag mal, billige Gnade. Und darum sagt Paulus, wenn du das mal liest, das verstehen viele nicht, Paulus wird dann so ganz, er provoziert halt eben dann mal und er sagt dann in Vers 5, wenn aber unsere Ungerechtigkeit, also wir sind ungerecht, wenn unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir jetzt so sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede in Menschenweise. Das sei ferne, wie könnte sonst Gott die Welt richten? Oder wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmt, da wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Paulus sagt, Moment mal, jetzt müsst mir eigentlich sagen, wenn Gott doch sowieso gnädig ist und wenn er uns doch sowieso vergibt und wenn er doch sowieso treu ist, dann und wir können es nicht packen, dann können wir eigentlich leben, wie wir wollen. Gott ist ja gnädig. Verstehst du? Man kann sehr schnell diese Message nehmen und die Message vertauschen beziehungsweise in einer falschen Richtung vereinfachen. Das hat man übrigens auch Paulus vorgeworfen. Paulus fing an und sagt, hey, wir können das Gesetz nicht halten. Und dann kam er mit der Gnade Gottes. Und dann heißt es hier im Vers 8, müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, die sagen, lasst uns Böse tun, damit Gutes herauskomme. Also Leute hatten von Paulus behauptet und haben gesagt, Paulus hat diesen wahren Pfad verlassen und er sagt jetzt nicht mehr, man muss das Gesetz befolgen, sondern er kommt einfach mit der Gnade. Ja, manchmal haben das auch schon Leute zu mir gesagt, ja. Die haben gesagt, oh, hey, kannst du nicht mal ein bisschen mehr Gas geben? Du redest immer nur von dem liebenden Vater. Es gibt doch auch den, ja, Zorn Gottes. Darüber haben wir ja auch gesprochen vor ein paar Wochen. Aber weißt du, der Punkt ist halt eben der, ja, es ist wichtig, diese Dinge aufzuzeigen. Aber auch zu zeigen, wir können es nicht tun. Deswegen brauchen wir die Gnade. Aber Gnade wiederum heißt nicht, du kannst tun und lassen, was du willst. Gott ist schon irgendwie gnädig. Das wäre tatsächlich so eine Art billige Gnade, wie Bonhoeffer das auch, wie Bonhoeffer auch darüber gesprochen hat. Beziehungsweise das zitiert hat. Ich lese euch das mal vor. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten. Und das ist genau das, was wir nicht sagen. Ja, ich hoffe, du kannst diesen Unterschied verstehen. Das ist so ein bisschen eine feine Linie. Und man kann das sehr gut verstehen, wenn wir uns David anschauen. Okay, ich habe eben gesagt, David hatte eine Affäre mit Bathseba gehabt. Falsch wäre gewesen, er wäre jetzt gekommen und hätte gesagt, oh ja Gott, du bist ja gnädig, du weißt ja, ich bin ein Sünder und ist alles in Ordnung. Richtige Gnade, und das hat er getan, war zu erkennen, wow, ich hab's verbockt. Das ist schlimm, sehr schlimm, und das hat er echt noch mega Konsequenzen gehabt. Und dann macht er das, er geht zurück zu Gott und er sagt, Gott, ich hab gesündigt, vergib mir. Nimm mir das weg hier, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und jetzt kommt er und jetzt erfährt er die Vergebung. Und das ist das, was Paulus versucht zu lehren. Bleib nah dran an Jesus. Hier ist Vergebung da, hier ist Wiederherstellung da. Und dann tut er das, David, und ist wieder right on track. Ja, wieder richtig am Weg und tut das Richtige. Karl Barth schrieb in seinem Römer-Kommentar dazu, Gott ist wahr, Gott ist die Antwort, die Hilfe, der Richter, der Erlöser, nicht der Mensch. Weder der östliche noch der westliche, noch der deutsche und auch nicht der biblische. Weder der fromme noch der Held noch der Weise, weder der wartende noch der wirkende und auch nicht der Übermensch. Gott allein, Gott selbst. Wenn wir es je vergessen sollten, so muss uns die Unzulänglichkeit aller Offenbarungsträger gegenüber der Offenbarung die Distanz wieder in Erinnerung rufen, uns wieder an den Anfang, an den Ursprung stellen. Auch der Offenbarungsträger lebt davon, dass es in seiner eigenen Unzulänglichkeit an den Tag tritt. Gott ist Gott. Und wenn ich hier lehre, bin ich auch ein bisschen ein Offenbarungsträger und gebe das weiter, was Paulus sagt. Paulus war ein Offenbarungsträger, aber das macht mich nicht besser. Ja, wie er sagt, auch Paulus, auch der Offenbarungsträger selbst lebt davon, dass es in seiner eigenen Unzulänglichkeit an den Tag tritt. Gott ist Gott. Und das ist die befreiende Message in dem Ganzen. Und da kommen wir auch zur Anwendung. Zur Anwendung für das, was hier steht. Die erste Anwendung ist natürlich ganz wichtig für dich, wenn du bisher versucht hast, aus eigener Kraft zu leben. Und dein ganzes Leben ist auf Leistung aufgebaut. Dein ganzes Leben ist aufgebaut, nach vorne irgendwie was Schönes darzustellen und nur du weißt, was innen drin los ist. Hey, du kannst frei werden. Du kannst loslassen. Ja, wir haben vorhin von der Platte gesprochen, die da auf unserem Leben drauf liegt. Du kannst frei werden. Du kommst zu Jesus, so wie David zu Jesus kam, zu Gott kam und hat gesagt, Gott, ich komme zu dir. Vergib mir, nimm mich an. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür wurde Gott Mensch, um uns zu erlösen. seine Liebe zu erfahren, seine Vergebung, seine Gnade. Und das ist Freiheit. Hey, das ist, da kannst du so durchatmen. Das ist so stark und so toll. Und ich wünsche mir einfach, dass du das für dich persönlich annehmen kannst. Aber das bedeutet auch für uns als seine Nachfolger Freiheit. Schau mal, Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und das ist Freiheit. Das zu verstehen. Und vielleicht müssen wir das auch neu buchstabieren, obwohl wir schon 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Ich schaue zurück, wenn ich zurückschaue in meine Kindheit, ich konnte das irgendwie nicht fassen. Ich hatte sehr früh versucht, Gott zu beweisen, dass ich doch nicht ganz so schlecht bin. Aber immer habe ich es irgendwie vermasselt, ja. Mein Lehrer bezeichnete mich als Klassenkasper und meine Kameraden als Bauer und so war ich auch irgendwie. Und ich habe immer gemerkt, ich schaffe das nicht. Und ich habe dann immer mehr versucht, ja, Gott irgendwie zu gefallen und habe es voll vermasselt. Und dann habe ich meine Schulkameraden gesehen, die sich auch teilweise Christen nannten, die rauchten und die tanzten und die machten mit Mädchen rum und gingen ins Kino. All das, was ich nicht gemacht habe, weil ich ja versucht habe, irgendwie vor Gott gut dazustehen. Und ich empfand das als ungerecht, dass die so viel Fun und Spaß haben und doch irgendwie, es macht irgendwie keinen Unterschied. Könnte man auch sagen, finde den Fehler. Ja, ich fühlte mich auf der einen Seite nämlich gerechter als die Leute, gerechter vor Gott und gleichzeitig doch schuldig. Und das hat mich in so einer, ich will fast sagen, so eine Gefangenschaft drin gehalten. Und das macht dich dann eher religiös und auch eher einen unangenehmen Zeitgenossen. Und ich habe natürlich auch Leute verurteilt, die dann mit Gnade kamen und softe Theologie und so weiter. Und das mit der Freiheit habe ich dann erst später verstanden. Und zwar, hey, ich weiß, das ist jetzt wieder eine old story, aber es ist wichtig, weil das war für mich der Durchbruch. Ich kann ja euch sogar noch das Datum nennen. Das war in der zweiten Aprilwoche 1982. Da war ich auf so einer Jugendkonferenz damals von OM und da habe ich Christen kennengelernt, die waren auch nicht besser. Das habe ich auch gerade gemerkt, ja. Aber die haben eine Freiheit gehabt, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und die haben genau das gelebt, was wir hier sehen. Dieses aus dem Geschenk der Gnade herauszuleben, aus der Kraft von Gott herauszuleben. Und das habe ich dann gespürt und das hing in ganz stark zusammen mit einem wichtigen Punkt. Nämlich das waren Leute gewesen, die immer wieder zu Jesus gingen. Schau mal, es heißt im Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu beweisen. Sühnopfer, dieses Wort heißt im übertragenen Sinn, so wurde der Deckel genannt, der auf dem Allerheiligsten drauf lag. Ja, im Hebräischen steht das Wort Kaboret. Und der war im Allerheiligsten und da kam nur der Priester mal rein, um Gemeinschaft mit Gott zu haben sozusagen. Oder Mose war auch da drin, das heißt, Gott kommunizierte mit ihm durch dieses Kaboret. Und Mose ging da rein, um bei Gott aufzutanken, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Und in Hebräer 9, Vers 24 heißt es, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus gegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Und wenn du Jesus hast, dann hast du ständig Zugang in diesen Sühnopfer, in dieses Allerheiligste. Und da tankst du auf, da bekommst du neue Energie und neue Kraft. Dort bekommst du Vergebung, dort bekommst du Versöhnung. Dort spricht Gott dir wieder sein väterliches Ich zu. Da darfst du Kind sein. Und das ist eine Anwendung des Ganzen, ja. Und da komme ich hin, ich nehme wieder neu die Vergebung auf. Nicht, weil ich so cool bin oder so, oder alles richtig mache, sondern weil er mir vergibt, weil er mich wieder herstellt. Und das macht mich frei. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen in meiner Beziehung zu dem Nächsten. Ja, wenn er mich mit seiner Liebe erfüllt, auch hier wieder Ich rede hier vom Idealzustand. Das ist nicht immer da. Aber wenn er mich neu mit seiner Liebe erfüllt, dann bin ich auch frei im Umgang mit den anderen. Und dann könntest du jetzt wieder die Liste aufzählen, die wir am Anfang aufgezählt haben, wo es halt eben nicht funktioniert, dass ich toleranter, offener, flexibler, liebenswerter sein kann. Alles mit Freiheit zu tun. Und da möchte ich dich jetzt mitnehmen. Wenn wir jetzt beten, dann gehen wir sozusagen in Gedanken mit Mose zu diesem Heiligtum, um bei ihm wieder neue Vergebung zu erleben und Liebe und Freude und Kraft. Und Jesus, ich danke dir, so wie es hier im Hebräer 9, Vers 24 heißt, dass wir jetzt nicht, dass ich, während ich jetzt bete, nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum hineingehe, so wie Aaron und Mose und die Priester im Alten Testament, sondern direkt zu dir komme. Und du sitzest, heißt es jetzt, vor dem Angesicht des Vaters. Und du bist der dreieinige Gott. Und ich komme jetzt zu dir. Gemeinsam mit denen, die jetzt diesen Gottesdienst mitverfolgen, diese Predigt mitverfolgen. Und wir kommen mit dem, was wir sind oder auch nicht sind. Wir kommen mit der Liste, wo wir eben auch wieder gehört haben, dass wir eben nicht besser sind. Und wir kommen zu dir, um Vergebung zu empfangen. Vergebung und Versöhnung und Wiederherstellung. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, dass du uns vergibst, dass du uns gnädig bist. Ich danke dir, dass du sagst im Vers 24, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch deine Gnade. Und diese Gnade möchte ich jetzt für mich wieder neu in Anspruch nehmen und für alle, die das jetzt mit anschauen, zuhören, dass du kommst mit deiner Vergebung, deiner Wiederherstellung. Für manche ist es vielleicht das erste Mal und komm du mit deinem Heiligen Geist in uns hinein und mach uns frei. Und in dieser Freiheit wollen wir jetzt auch ja, da reinwirken, wo du uns reingestellt hast, in unsere Familie, unser Umfeld, unsere Gemeinde. Und dass wir wiederum diese Gnade, diese Liebe, diese Versöhnung weitergeben können an andere. Und ich danke dir für diese Freiheit, die in deinem Wort ist. Ich danke dir für deine Treue, dass wir immer wieder, gerade jetzt, immer wieder zu dir kommen können, jetzt im Moment. Und ich spreche da einfach auch jetzt deine Vergebung rein. Nicht, weil die von mir kommt, sondern weil du das sagst. Weil du da bist. Weil du uns Kraft gibst, weil du uns erfüllst. Und mach uns deine Gnade noch viel mehr deutlich, dass wir Segensträger sind für eine verlorene Welt. In Jesu Namen. Amen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das alles alle miteinander umsetzen können. Wir sind alle am Weg. Du bist am Weg, ich bin am Weg. Und das Verstehen mehr und mehr, worum es bei dem Evangelium der Gnade geht. Ich möchte Mut machen, wenn du das jetzt als Online-Gottesdienst siehst, kommt im Nachhinein noch ein 3-Minuten-Trailer. Da kannst du einfach ins Gebet gehen, das nochmal vor Jesus bewegen, selbst nochmal vor diesem Thron der Gnade stehen und diese Vergebung annehmen und dich füllen lassen mit seinem Heiligen Geist. Du kannst es sonst einfach auch machen, dass du jetzt den Computer ausschaltest und einfach in die Stille gehst, betest und dich von Gott segnen lässt. Wenn du Gebet wünschst von uns, kannst du gerne auch schreiben an gebet@citychapel.de. Wir möchten da gerne für dich beten, damit du gesegnet wirst. Alles Gute dir. Tschüss.